Herzlich willkommen bei Offene Ohren, dem Podcast über Musik und Diversität. In dieser Folge bewegen wir uns in die Welt der klassischen Musik, und zwar mit der Musikerin und Musikwissenschaftlerin Danielle Dode. Mit ihr habe ich über Rassismus in der Klassikwelt gesprochen und über den Kanon, sowohl in der Musikwissenschaft als auch im Konzertsaal. Viel mehr will ich gar nicht vorweggreifen, sie sagt auch gleich noch ein bisschen mehr zu sich selbst. Also dann, ich wünsche offene Ohren beim Zuhören. Liebe Danielle, ich freue mich sehr, dass wir einen Termin gefunden haben und dass du so einen schönen Ort hier für uns gefunden hast. Mitten in Berlin in einem wunderbaren Garten unter blauem Himmel sitzen wir. Die Bäume sehen schon nach Herbst aus und es ist aber noch warm genug zum draußen sitzen. Du bist eine Person, die sich unglaublich dafür einsetzt, dass People of Color in der klassischen Musik den Platz bekommen, den sie verdienen. Und genau, du zeigst, dass sie schon immer dazugehören. Damit wir verstehen können, wie du dazu gekommen bist, zu dem, was du jetzt so machst, würde ich dich erstmal gern fragen, wie du dazu gekommen bist. Erstmal überhaupt hallo, bevor ich nochmal sage. Du hast 2 Doktortitel, einen davon in Musikwissenschaft. Und was ist denn dein musikalischer Hintergrund, mit dem du dann auch zur Musikwissenschaft als Disziplin gekommen bist?
Also, vielen Dank erstmal, dass du mit mir redest, dass wir diesen Interview zusammen machen. Ich bin ganz aufgeregt und ich finde das ganz schön, dass du dich auch für meine Arbeit interessierst. Zum musikalischen Hintergrund. Ich bin eigentlich Geigerin. Also ich habe zunächst Geige studiert am Conservatoire National in Aubervilliers und Hauptfach Geige und Kammermusik bzw. Streichquartett. Und nach dem Geigenstudium, dann bin ich erst in die Musikwissenschaft. Also schon beim letzten Jahr, also eigentlich beim Prüfungsjahr, habe ich parallel zu meinem ersten Jahr von Musikwissenschaft und dann nach ziemlich früh an der Uni Paris 8 musste man sich spezialisieren. Da waren damals 4 Bereiche. Das waren so E-Musik, elektronische Musik oder Musik mit Computer, dann Ethnomusikologie hieß das damals, Opern und Jazz. Genau, und das musste man ziemlich früh wirklich auswählen. Und deswegen habe ich mich da so gedacht, okay, dann mache ich mal Oper. Das war eher so eine Zufälligkeitssache. Und dann hat mir das tatsächlich gefallen. Ich fand das ganz toll. Wir haben so ziemlich früh so Inszenierung von Harry Kupfer einstudiert. Und so habe ich den Virus bekommen, Oper. Und dann ging es einfach weiter. Wow. War das die Frage? Musikwissenschaft?
Ja, also Oper war dann das, was dich interessiert hat.
Genau, ich habe auch meine Doktorarbeit in Opernanalyse geschrieben, viel später. Weil zwischendurch bin ich nach Berlin gekommen und da habe ich mich in Theaterwissenschaft eingeschrieben, auch für die Promotion. Ich hatte in Paris 8 aber eine ganz, ganz tolle Doktormutter, Frau Professor Evan Castoyanova. Sie ist eigentlich Spezialistin für neue Musik. War befreundet mit Luigi Nono, mit Kristeva, also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Person. Ich habe sehr viel von ihr gelernt. Sie hat mir eigentlich auf die Idee gebracht, so passen Sie auf, wenn Sie sowieso sich mit Opern auseinandersetzen, dann sind in Berlin, dann machen Sie halt Theaterwissenschaft, dann haben Sie halt die Bühnenperspektive und dann können Sie auch bei mir bleiben mit der Musikwissenschaft. Beste Idee ever. Und so habe ich einfach von den beiden Bereichen hier, also ich war einfach in beiden Uni gleichzeitig angeschrieben und dann könnte ich eigentlich anhand von ein einziges Thema, nämlich die Opern von Rossini, Le Balier von Sevilla und Debussy, Pelléas et Mélisande, einmal von der musikwissenschaftlichen Ebene und einmal aus der Aufführungsperspektive und Performance Study mit Professor Erika Fischer-Lichter. Mhm. So ging's los.
Das klingt sehr gut. Also ich habe auch Musikwissenschaft studiert, ja. Und bei mir im Studium kam ehrlich gesagt keine einzige schwarze Komponistin, schwarzer Komponist
vor. Ja, bei mir auch nicht. Ja.
Ich wollte gerade fragen, war das in Paris anders oder?
Nee, genauso.
Okay.
Das war genauso. Ich kann mich daran erinnern, dass ich noch im Konservatoire, da gab es einen Pianist und der hatte mich von Saint-Jean erzählt. Ich war super jung, ich war so 17 und der hatte mir erzählt, dass es einen schwarzen Komponist gibt und ich habe es nicht geglaubt. Ich weiß noch ganz genau, nee, wie? Zu Zeiten von Mozart, das wüsste ich doch. Er meinte, doch, hier, so sind Werken und so und ich habe es einfach, ich könnte das nicht erfassen. Und das verstehe ich, so dieser Widerstand, dieser heutige Widerstand, so Menschen sagen nicht mehr, das ist nicht wahr oder das kann nicht sein, weil es gibt jetzt genug Belege. Aber einen Teil von diesem Widerstand kann ich auch an mir selbst erkennen. Also ich kann das nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt.
Das heißt, du bist auch nicht in das Studium reingegangen und hast danach gesucht, sondern
Nein,
du hast damit gar nicht gerechnet?
Nein, mein Fach ist Opernanalyse.
Ja.
Und später kam ich dann zum Geschichtsschreibung, weil das finde ich sehr toll.
Ja.
Aber eigentlich, mein Fach ist genau Opernanalyse. Und also das ist eigentlich gar nicht so lange her, dass ich mich für, eigentlich meine erste Bewegung war, mich dafür zu interessieren, welche KomponistInnen nicht gespielt werden oder vergessen werden. Das ist so vielleicht so 4-5 Jahre her. Ich habe mich für unbekannte KomponistInnen interessiert. Mhm. Wie die waren. Und da habe ich gesehen, was für einen krassen Korpus es gibt von People of Color, die auch noch weniger gespielt werden als ohnehin so weiße Frauen oder sowas. Aber meine erste Bewegung war so, wer wird gespielt? Ich hatte es einfach satt von den Kanon.
Ja.
Und auch wenn ich...
Kann ich gut nachvollziehen.
Brahms, Schubert, Beethoven, das ist alles ganz toll.
Ja.
Diese Musealisierung, ich wollte einfach ein bisschen was anderes.
Ja.
Nicht immer die gleiche.
Ja, und vor allem auch viel neue Musik, das klingt ja so durch. Also einfach mehr...
Ja, nicht, also neue Musik im Sinne 20 Jahre, oder was meinst du?
Ja, oder noch neuer, aber das ist ja auch schon relativ neu dann, 20. Jahrhundert.
Ja. Meine Absicht war echt, ich war nicht auf eine Epoche festgelegt. Ich war so, ich habe halt mit Saint-Jean angefangen, weil okay, der Name hatte ich schon mal gehört. Und dann habe ich gesehen, oh, wow, es gibt so viele Leute. Und so, aber ja, das hat sich so, ich würde nicht sagen, das hat sich ergeben, aber... das war nicht so eine krasse Intention, so eine krasse politische Intention. So war das gar nicht. Das hat sich, ich analysiere sehr, sehr gerne Musik. Ob es jetzt Opern oder Symphonie oder Kammermusik, das ist wirklich mein Ding. Und ich interessiere mich einfach sehr für Musikgeschichtsschreibung. Ob es jetzt in Frankreich oder Deutschland ist. Das ist etwas, was mich interessiert. Und dann merke ich, ein sehr wichtiger Moment war 2006, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, die Habilitationsschrift von Henschel, Musik und Ideologie.
Nee, habe ich nicht
gelesen. Ganz toll, lies das. Sehr, sehr empfehlenswert. Das ist wirklich eine Dekonstruktion davon, wie Musik durchdrängt von Ideologie ist seit dem Mittelalter eigentlich. Das ist eine ganz tolle Arbeit, sehr detailliert, sehr, lies das, Musik und Ideologie von Frank Henschel.
Und heißt das dann... Also ohne das jetzt gelesen zu haben, ist dann dieser Kanon, diese Kanonsetzung auch ein Teil von der Ideologie?
Tatsächlich, aber diese Kanonsetzung, die kam, das kennst du auch wahrscheinlich vom Studium, das ist verhältnismäßig sehr spät. Also erst im 19. Jahrhundert hat sich das durchgesetzt. Mhm. Aber Musik wurde nicht immer so linear mit Fortschritt Ideologie geschrieben. Das ist, es gibt noch Lexikas vom frühen 18. Jahrhundert oder Sammlungen vom 17. Jahrhundert, wo alles Mögliche gesammelt wird. Egal was, Hauptsache etwas Musik wurde geschrieben oder das wurde halt, es gab so Versuche von der Archivierung, nicht an den Kriterien von Fortschritt gedanken.
Mhm.
Das ist wirklich sehr, sehr spät verhältnismäßig für das Fach Musikwissenschaft.
Mhm. Okay, ja. Verstehe. Und nach welchen Kriterien von dem, was du jetzt erforscht hast, wurden denn schwarze Komponistinnen und Komponisten ausgeschlossen? Warum kamen die nicht in den Kanon?
Oh,
oder haben
große die's? Frage. Oh, es gibt verschiedene Gründe. Also ein Grund ist auf jeden Fall den Fortschrittgedanken. Der setzt so bereits mitten des 18. Jahrhunderts ein. Und dieser Fortschritt Ideologie ist nicht nur für die Musik spezifisch, das ist einfach die ganzen sogenannten Geisteswissenschaften geprägt. Und der besagt, die Geschichte ist so teleologisch aufgebaut, also das heißt immer besser, immer komplexer. Und so da wird auch künstlich so ein Mythos, eine Erzählung konstruiert, in dem, keine Ahnung, es fängt mit den Neumann 9. Jahrhundert bis Beethoven 9.
Mhm.
Und dazwischendurch wird so eine Linie konstruiert, so, wo alles immer komplexer
wird. Als wäre das alles konsequent.
Genau,
so.
Als hätten Asnova mit, keine Ahnung, Stockhausen was miteinander zu tun.
Mhm.
Und, so, und das ist dann durch Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung sowohl von den Experten, dann später können wir auch gerne was dazu sagen, als auch von der Musikpraxis. Und so wird das, wenn etwas immer wieder wiederholt, dann setzt das natürlich als Kanon. Und da auch erst im 19. Jahrhundert kam auch noch dazu natürlich die Nationalideologien. Und dass, wenn diese Erzählungen auch noch verknüpft werden mit dem Nationalroman sozusagen, dann ist es ganz schwer, da wieder da rauszukommen. Mhm. Also selbst mit den ersten postkolonialen Ansätzen, also Kritik gibt es schon lange, schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Mhm. Aber Musikwissenschaft bewegt sich sehr, sehr langsam.
Ja, wie versuchst du das denn selber in deiner Lehre anders zu machen?
Ich versuche erstmal klar zu machen, dass Geschichtserklärung, also Geschichtsschreibung, hat immer mit Ideologie zu tun. Mhm. Immer. Das ist, ich glaube, es ist Unselt, die ganz viel über Biografik schreibt. Und immer, es gibt keine Biografie, die einfach so entsteht.
Neutral ist.
Genau, die einfach so neutral ist. Das ist natürlich, wenn Biografien nicht neutral sind, natürlich ist Musikgeschichtsschreibung erst recht nicht. Mhm. Und ich versuche auch Parallele zu machen mit Geschichtswissenschaften. Also ich glaube, viele Studierende der Geschichtswissenschaft würden sich einfach totlachen, wenn sie sehen, wie manche musikhistorische Seminare ablaufen. Also dieser Überblick.
Das, da auch als noch ob das so gegeben wäre. Ne?
Ja,
das
Überblick, die Musik der Menschheit. So, wirklich nach dem Ego Brecht Musik in Abendland. Wir sind immer noch drin. Henschel, ich rede viel über ihn, weil er wirklich ganz toll ist. Und das ist eine der wenigen Personen im deutschsprachigen Raum, der einen sehr kritischen Blick hat.
Ja.
Sowohl für den Eurozentrismus als auch für überhaupt, wie Lehre an der Universität abläuft. Und der hat genau darauf pointiert, ich glaube, das heißt modularisierte Unterricht oder modularisierte Geschichtsschreibung, Musik oder so, ich kann mich nicht mehr an den Titel erinnern.
Aber das ist schon mal eine gute Prämisse, dass dann auch die Studierenden merken, okay, ich muss hier auch irgendwie wach sein und selber mich dazu beziehen, das, was ich hier beigebracht bekomme, ist...
Okay, ich würde das nicht sagen. Ich habe jetzt nur den Vergleich gemacht zwischen Geschichtsstudierende, denn es ist ganz klar, dass es keine Geschichte der Menschheit gibt, und Musikgeschichtsstudierende. Also die Einstellung ist, ich versuche das auch nicht zu pauschal zu machen, aber durch die Geschichtswissenschaften wissen die Menschen, dass es keine Überblick gibt oder das ist immer so ein Teil von einem Teil von einem Teil von einem Teil.
Und immer eine bestimmte Perspektive.
Genau, genau. Das ist mindestens in den Geschichtswissenschaften klar, hoffe ich. Mhm. In der Musikwissenschaft noch immer nicht so ganz gut. Also es wird sehr, sehr viel im ersten, zweiten Semester über Überblick gesprochen. Also
und halt der Kanon wird richtig reingeballert.
Genau, genau, ganz genau. Ja. Überblick und Heroen, Überblick und Helden, Überblick und Nationen, weil darum geht es.
Ja.
Und nach einer Wiederholung, dann hat man es drauf, ne? Was wichtig ist und was nicht.
Ja.
Das ist einfach,
Okay, also du fängst damit an, dass du sagst, das ist ideologisch.
Wow.
Und dann?
Und dann versuche ich, alternative Geschichte aufzuzählen. Also KomponistInnen, die nicht bekannt sind. Also was ich meistens, also die letzte Vorlesung, das ist jetzt, ich hatte eine Vorlesung zu KomponistInnen im 18. Jahrhundert, glaube ich. Und das schafft meistens den Zugang, weil meistens Studierende haben so, KomponistInnen, okay.
Das ist schon mal neu.
Das ist schon mal neu. Und dann sind die so ein bisschen so weicher geworden, dann kann ich so erst langsam zu POC. Weil meistens, wenn ich direkt zu POC sage, nee, da gibt es einen großen Widerstand.
Ja?
Ja, tatsächlich. Okay. Tatsächlich. Auch von Studierenden.
Und die sind überwiegend weiß, die Studierenden?
Ja, natürlich.
Ja.
Natürlich.
Na, ich hätte gedacht, vielleicht in Berlin ist es ein bisschen gemischter. Also in Leipzig, klar, aber in Berlin, nee. Okay.
Also es gibt bestimmt so eine Veränderung langsam. Ach ja. Also
aber
in den Jahren,
Musikwissenschaft ist dann schon auch noch ein sehr spezifisches.
Ich würde sagen, es ist wie Germanistik. Das bleibt auch noch überwiegend sehr, sehr weiß. Das sind sehr traditionelle geisteswissenschaftliche Fächer.
Ja.
Und so. Und nicht auch ohne Grund. Und das wird auch so gehalten, auch durch Wiederholungsprinzipien, durch Orientierung von Studierenden. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren dann. Soziale Faktoren, die da mitspielen.
Okay, dann könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch eine Stunde darüber reden, wie mehr Diversität in die Musikwissenschaft kommt.
Ja.
Aber wir wollen ja auch über die Musikpraxis sprechen, denn du hast 2016 das String Orchestra gegründet, ein Profi-Ensemble, das rein aus People of Color besteht. Wie kam es dazu und erzähl einfach mal ein bisschen was zu diesem Ensemble.
Oh, es gab verschiedene Faktoren, glaube ich. Es kam aus, wie kam es dazu? Da auch da auch hat der Zufall auch eine wichtige Rolle gespielt, weil ich habe einfach tolle Leute zufälligerweise getroffen. Und ich auch, kam auch von der Müdigkeit. Also Orchester als Geigerin im Orchester immer, eigentlich immer die einzige schwarze Person zu sein, ist einfach anstrengend. Extrem anstrengend. Das ist sehr belastend. Und ich war einfach müde. Es ist eine Kombination aus müde und, oh, ich habe so eine schwarze Geigerin kennengelernt. Und das, wir wollten eigentlich nur zusammen Kammermusik machen und wollten noch eine Bratsche und eine Cello. Ganz einfach. Und dann habe ich so online über Facebook, weiß ich noch damals, eine Anfrage gestellt. Okay, wer spielt noch Bratsche oder Cello? Wir sind zwei schwarze Frauen in Berlin, wollen noch mal Kammermusik machen. Da kamen Antworten von Trompeter, Oboe, Cellist, überall aus Bremen, Hannover, Hamburg, Münster, München. Mhm. Menschen haben sich gemeldet und gesagt, ja, ich will.
Also da war absolut ein Bedürfnis da.
Es gibt auf jeden Fall einen Bedarf.
Ja.
Im deutschsprachigen Raum, also das ist, so wie, soweit mir bekannt ist, sind wir immer noch die einzige, also das einzige Ensemble, ja, das aus People of Color besteht und schwarze Menschen und das auch der Fokus legt wirklich auf KomponistInnen auf Color. Mhm. Das gibt's nicht.
Ja. Kannst du das noch ein bisschen mehr beschreiben, diese ermüdenden Erfahrungen? Also du warst dann noch in Orchestern in Deutschland auch, neben deinem
Berlin,
Studium?
Ja, in Berlin, also überhaupt in Berlin.
Ja.
Ich war sogar fertig mit Studium, ne? Ich hatte schon promoviert habe ich 2011 Theaterwissenschaft und 2013 Musikwissenschaft.
Also du warst auch in ziemlich professionellen Orchestern wahrscheinlich.
Ja, ich war, genau, ich habe die Amateurlandschaft als Uni-Studierender, so war ich auch in Uni, Uni-Orchester. Ich habe auch sehr schöne Erfahrungen, also ich weiß noch, kennst du Uri Rohn, der Dirigent, der ist jetzt in Israel, glaube ich, toller Dirigent. Ich habe auch Masterclass bei dem absolviert, das ist ganz, ganz toll. Also es gibt auch tolle Menschen.
Mhm.
Es ist, ich will das auch jetzt nicht pauschalisieren. Es gibt auch einfach wie überall einfach sehr, sehr frontal rassistische Menschen, auch im Orchester. Man denkt immer so, ja, Rassismus hat mit Intelligenz zu tun. Oder die wissen, dass das hat überhaupt nicht mit Wissen zu tun, das hat mit Einstellung zu tun. Und das ist auch sehr, sehr verankert in der Bildungsbürger.
Und der Hochkultur in Anführungszeichen.
Ja, selbstverständlich. Das wird halt von Menschen gemacht. Und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht frontal mit dem N-Wort konfrontiert wird, wobei passiert heute immer noch, da kommen einfach andere Sachen.
Hm.
Aber was ich auf jeden Fall weiß, es geht eigentlich nicht um mich. Wäre das eine andere schwarze Person, die auch, ich würde einfach mal pauschal sagen, die gut Geige spielt, es würde dieser Person auch genau das Gleiche passieren. Also das geht nicht um meine persönliche Erfahrung, es geht um ein strukturelles Problem, das auf jeden Fall angesprochen werden muss.
Ja.
So. Also das ist die Lektion, die ich für mich gelernt habe. Ist okay, das ist mir zu anstrengend, dann mache ich ja mal ein eigenes.
Ja.
Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also ich bereue das keineswegs.
Ja.
Andere Menschen freuen sich auch.
Und kannst du das beschreiben, wie diese Erfahrung dann für euch ist? Ich hatte im Vorfeld etwas naiv auch gefragt, ob ich auch mal mitkommen kann zu eurer Probe. Und dann hast du gesagt, nee, das ist eben ein Safe Space.
Ja.
Klar, ist mir dann auch total eingeleuchtet. Wieso ist das so wichtig und wie anders könnt ihr euch dann bewegen und wie anders könnt ihr dann Musik machen in dieser Konstellation?
Naja, mindestens ist die Hoffnung, dass wenn wir uns, also POC und schwarze Menschen und zusammen so Musik machen, dass mindestens keine Fragen nach dem, woher kommst du und so raufkommen. Das ist die Idee. Das ist die Idee, dass Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, so nicht die gleiche reproduzieren. Das ist natürlich nicht so.
Ja.
Passiert natürlich trotzdem. Aber das ist die ideale Situation. Was anders ist, ich bin wesentlich entspannter.
Mhm.
Also ich bin physisch entspannter. Ich habe nicht diese latente Spannung, die ich immer habe, wenn ich einfach in einer größeren Gruppe ist, wo ich weiß, okay, ich bin die einzige Person. Das kann einfach immer was. Du musst immer so mal gucken, was passieren kann.
Das denkst du, stehst anders im Fokus, oder?
Ich denke nicht, dass es ist kein. Wie gesagt, ich möchte wirklich ganz ausdrücklich aus dieser persönliche Sache gehen, weil es geht viele Menschen so und es ist ein strukturelles Problem.
Ja.
Also eigentlich, ich sage immer so, dass rassistische Diskriminierung hat wenig eigentlich mit den Menschen, die diskriminiert werden. Das ist ein strukturelles Problem, also Fokus sollte eigentlich auf Weiß sein liegen.
Ja.
Weil damit haben wir eigentlich nichts zu tun.
Mhm.
Okay.
Ja.
So, das ist, weißt du, also ich möchte noch mal wirklich betonen, dass es diese strukturelle Probleme müssten halt weiß sein in der klassischen Musik, müsste mal angesprochen werden, ja. Wie das konstruiert wurde, historisch, systematisch, strukturell, institutionell, ja. Da gibt es sehr viel zu sagen.
Ja. Und in diesem Safe Space könnt ihr dann entspannter sein, vielleicht euch gegenseitig auch stärken.
Das ist die Idee, ja. Ja. Das ist die Idee. Und das ist, wie gesagt, das hat sich erstmal so ergeben. Nach dieser Anfrage mit sehr, sehr vielen Menschen habe ich gedacht, okay, ich fange so klein an, erstmal in Berlin überhaupt mit den Menschen, die da sind. Und da ich selbst Geigerin bin, dachte ich, okay, wir fangen mit Streicher. Hätte ich jetzt so Querflöte oder Oboe gespielt, hätte ich mit einfach Holz oder Blech angefangen. Mhm. Das sind wirklich so, okay, Zufälle, dann machen wir halt so. Mhm. Und für das String Orchestra, was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir schwarze Komponistinnen und POC-Komponistinnen spielen. Das wird jetzt das Hauptanliegen. Dass wir dann auch POC spielen, das ist natürlich für mich entspannter und auch für viele auch entspannter. Aber wirklich, das, was uns am wichtigsten ist, ist, dass diese Komponistinnen überhaupt gespielt werden.
Mhm. Und wie werdet ihr aufgenommen? In was für Kontexten spielt ihr? Habt ihr Konzerte?
Das ist eine
und
gute Frage,
wie wurde auch reagiert auf euch, vielleicht von der Presse oder so? Was?
Auch nicht so viel bis jetzt. Okay. Also ich habe wenig. Okay, eins nach dem anderen. Ja. Ich habe mich auch sehr bewusst dazu entschieden, nicht im klassischen Musik erstmal aufzutreten, sondern im Kontext, den ich kenne. Das heißt im kleine Kontext im schwarzen POC-Kontext, im queeren Kontext, also ein Kontext, wo ich wusste, okay, die Menschen haben vielleicht nicht so mit klassischer Musik zu tun, aber die kennen uns. Mhm. Oder ich kenne die Menschen. Mhm. Und da ist erstmal so einfach eine positive Einstellung. Mhm. Und ich würde sagen, wenn wir das so nach 2-3 Jahren, haben wir tatsächlich eine Stammkunde. Mhm. Menschen, die wirklich immer wieder kommen oder mit Familie kommen, das ist wirklich super schön. Und Menschen, die nicht unbedingt einfach so in ein Konzerthaus gehen können. Konzerthaus ist eine sehr ausschließende Stimmung. Da fühlt man sich einfach nicht willkommen. Mhm. Das verstehe ich total. Und deswegen haben wir Aufführungen immer so in Orte wie zum Beispiel Familiengarten in Kreuzberg. Kreuzberg, Neukölln sind unsere Lieblingsorte. Südblock, so einfach Community-Orte. Mhm. Wo wir wissen, okay, POC, schwarze Menschen, queere Leute, da sind wir willkommen. Und da, das ist sehr schön.
Ja. Mhm. Und da könnt ihr wahrscheinlich erstmal auch die interessanteren Sachen machen, als in irgendeinem so einem steifen Institutionskontext.
Wir sind auf jeden Fall viel freier. Ja. Wir sind viel freier. Wir haben einfach, wie toll ist das, einfach ein wohlwollendes Publikum zu haben. Mhm. Das ist ein extrem Luxus. Mhm. Und so. Und das genießen wir auf jeden Fall total. Das war auch für mich neu. Also merken so, oh, Leute freuen sich. Das ist nicht so eine steife Ritualisierung wie in klassischer Musik, wo eigentlich Gefühl eigentlich nicht so wirklich wertgeschätzt wird. Oder
sogar deplatziert ist.
Ja. Mhm. Ja. Es ist nicht, dass es nicht vorhanden ist, aber es wird halt nicht wertgeschätzt, was da alles passiert auf die Bühne. Und also ich finde, so empfinde ich das. Wir haben eine sehr, sehr direkte Verbindung zu unserem Publikum. Da sind auch nicht 300 Menschen. Mhm. Man, sind auch, wenn es nur 100 Menschen sind, das sind Menschen, denen wir einfach nah sind. Das sind Menschen, mit denen wir nach dem Konzert immer reden, was trinken gehen. Wir sind halt viel entspannter. Es ist nicht so aufgehoben, wir sind die Musiker. Und dann, wir sind sehr, sehr nah einfach. Ja. Das sind unsere Freunde, unsere Familie. Das ist unser Publikum.
Ja. Und das heißt, es ist euch auch gar nicht so wichtig, ob ihr jetzt auch eine Anerkennung von der klassischen Musikwelt
bekommt. Das ist total egal. Also mir ist die Anerkennung von Menschen, die meine Menschlichkeit in Frage stellen, total Wurst. Ja. Ich brauche das nicht. Also Anerkennung brauche ich von Menschen, die mich mindestens wertschätzen und die ich auch wertschätze.
Ja.
Und diese Welt hat mehrmals einfach gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Warum sollte ich da Anerkennung bekommen?
Mhm. Ja. Okay, ja, verstehe ich total. Mhm. Kamen denn aber irgendwann auch schon mal Anfragen aus dem klassischen
ja,
Kontext?
Ja, es kamen Anfragen und so. Ich habe so eine Erinnerung, ich glaube, es war letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Wir hatten eine Anfrage von einer Journalistin, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Das lief überhaupt nicht gut. Das lief gar nicht gut. Das Interview hat auch gar nicht stattgefunden. Sie hat sehr orientierte Fragen gestellt. Es war eine Person, die sich offensichtlich nicht mit strukturellem Rassismus auseinandergesetzt hat. Sie hat sehr problematisches Vokabel benutzt und erwartete auch, dass wir einfach alle preisgeben über unsere persönliche Erfahrung und so. Und das fand ich, also ich fand das sehr, sehr unverschämt.
Ah.
Das war unsere allererste Anfrage.
Also du meinst, sie hat das so exotisiert?
Total.
Aha, okay.
Total, ja. Und das war einfach keine... Also ich fand das überhaupt nicht professionell, ihre Umgang.
Mhm.
Also sie hat mit uns geredet, wie mit, das war, wir waren keine Subjekte. Wir haben einfach total objektisiert und das tue ich mich und meine Leute einfach nicht an.
Also,
ja, das war die erste Anfrage. Seitdem gab es nicht so wahnsinnig viel. Ich habe noch letzte Woche eine Anfrage gehabt, eine sehr, sehr schöne. Wir haben ein ganz tolles Festival, das heißt Radical Mutation, da kann ich hier an der Stelle Hallo sagen, sondern Nathalie, die das im Hau organisiert, so eine Woche lang.
Mhm.
Und das war sehr schön, weil es war eine Person, die sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Sie ist nicht aus der klassischen Musik, aber halt aus dem Kunst.
Mhm.
Und wenn ich sehe, okay, oh, wow, die Person kennt sich einfach aus, hat sich einfach die Mühe gemacht und so, da, okay, da rede ich einfach sehr, sehr gerne mit Menschen, einfach die sich ein bisschen, weißt du?
Verstehe. Ja. Also ich kann das total gut verstehen. Für mich klingt das auch, als wäre eure Musikwelt die vielleicht viel ehrlichere, direkte,
also gesündere auf jeden Fall.
Ja.
Gerade finde ich das absolut gesund. Es gibt, es ist nicht, dass ich die klassische Welt verabscheue oder denke, oh nee, das sind ganz schlimme Menschen. So ist das nicht. Es gibt Sachen, also zum Beispiel, ich habe Hoffnung, ganz viele Hoffnung aus Großbritannien gerade.
Mhm.
Durch natürlich die Kenny Mason, die ganze Familie, dann auch die Ayanna Witter-Johnson. Also ich sehe das in der klassischen Musik in Europa, jetzt nicht in den USA, sondern auch in Europa, oh, da passiert was.
Mhm.
Ich sehe in Paris, da gibt es das Orchester Divertimento, es gibt die, wie heißt sie, Anne-Estelle Meduse, eine krasse Geigerin. Es gibt Leute. Nicht nur in Deutschland. Also ich merke, da, okay, Europa, da passiert doch was.
Mhm.
Also ich habe nur nicht die Energie. Ich bin halt müde.
Naja, aber anscheinend hast du ja schon viel Energie, weil du ja schon extrem viel machst. Also
ich mache Energie, genau. Also, also in diesem Energiehaushalt meine ich, ich habe gerne Energie, um was aufzubauen. Ich habe keine Energie, um auf einfach Sachen zu antworten, die nicht mit mir zu tun haben.
Ja.
Wenn ich was aufbauen kann, wie ich das gerne machen möchte, ja, da habe ich natürlich sehr, sehr viel Kraft.
Mhm.
Aber die ist sehr viel Zeit und Kraft einfach verloren, wenn du in einer Institution siehst, die dich einfach klein hält.
Und die schon so fest und eingefahren
genau,
ist.
Genau, genau. Ja. Ich habe keinen Bock einfach.
Mhm.
Und deswegen bin ich da eigentlich sehr, sehr glücklich. Und da blühe ich gerade auf.
Mhm. Ja. Wie stehst du denn dazu, wenn Orchester damit werben, dass sie so divers sind, dass sie 20 Nationen unter ihrem Dach haben?
Mhm.
Weil an sich, ich habe auch das Gefühl, eine Rassismusdebatte ist in der klassischen Musik in Deutschland noch gar nicht, hat noch gar nicht angefangen, weil sie immer eigentlich sagen, wir sind doch schon so international.
Ja, also, da findet erstens, also Deutsch ist nicht meine erste Sprache, das ist meine Zweitsprache. Und selbst ich sehe, es gibt eine, wirklich eine Sache, die mich sehr stört, das ist die Gleichsetzung von international mit Diversität. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Konzepte. Also nicht, dass ich Diversität ganz toll finde, aber selbst aus der öffentlichen Debatte, die teilweise sehr plakativ ablaufen, weiß man, okay, Diversität bedeutet eigentlich nicht weiß. Das ist ein anderes Wort für alles, was nicht weiß ist. Und das mit Internationalität gleichzusetzen, ist, finde ich, äußerst problematisch. Dann macht man einfach diese ganzen Menschen, die deutsch sind, die macht man dadurch unsichtbar. Es ist ein Problem, weil wenn keine Worte mehr da sind, dann kann man auch nicht über, da kann man nicht über Gerechtigkeit und Gleichsetzung sprechen.
Mhm.
Das wird ganz, ganz viel weggenommen. Also, Internationalität sollte nicht mit Diversität gleichsetzen. Darüber hinaus wird mit dieser Gleichsetzung noch ein nationales Problem, weil Deutschland ist eben ein diverses Land. Deutschland besteht nicht nur aus weißen Menschen, und das seit dem 11. Jahrhundert. Das ist kein modernes Phänomen. Da wird eine nationale Angelegenheit auf international verschoben und damit auch der Fokus. Es ist eine nationale Angelegenheit. dass eine weiße Mehrheitsgesellschaft nicht sieht oder sich dazu weigert, vehement einfach zu sehen, was da schon da ist. Also es gibt, also wie gesagt, ich habe auch früher gesagt, ich diskutiere nicht mehr über meine Menschlichkeit. Wir sind da, also ob ihr das wollt oder nicht. Es gibt schwarze Deutsche, es gibt alles mögliche nicht weiße Deutsche. Es geht nicht darum zu fragen, ob und warum die da sind. Die Menschen sind da. Es heißt, es sind Menschen, die zusammen aufwachsen, Menschen, die einander heiraten. Es ist, die Menschen sind da. Es macht überhaupt keinen Sinn, das zu diskutieren. Es ist eine, in dem Sinne eine nationale Angelegenheit. Wenn wir über internationale Angelegenheit sprechen, also ich habe nicht davon, wenn eine weiße Engländer, eine weiße Franzose oder eine weiße Grieche zusammen in einem Orchester spielen und dann sind wir international. Weil es geht um Race. Wir müssen einfach über Rasse mit Einführungszeichen, darum geht es. Es geht nicht um nationalen Grenzen und so, es geht einfach um eine nationale Angelegenheit.
Ja, aber ich habe das Gefühl, manchmal ist das so das Etikett, was schon so draufklebt und dadurch haben wahrscheinlich viele Institutionen dann das Gefühl, wir sind doch schon moralisch so toll, wir müssen jetzt diese Debatte gar nicht starten, weil, also ich meine, jetzt spätestens dieses Jahr fängt ja, finde ich, die Rassismusdebatte in ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen an. Es hätte schon längst mal passieren können, aber so langsam checken es irgendwie viele. Aber ich habe das Gefühl, in der klassischen Musikwelt immer noch nicht, weil die denken so, das haben wir doch schon abgehakt, habe ich fast das Gefühl.
Ja, das stimmt. Das sind tatsächlich die Reaktionen, also Institutionen, sowohl Opernhäuser oder Konzerthäuser. Ja, ja, tatsächlich, das ist der Diskurs. Wir sind doch international, es gibt doch kein Problem.
Ja.
Also ich glaube, da musst du wahrscheinlich einfach selbst die Intendanten fragen.
Ja, mache ich.
Ich habe keine Ahnung, warum.
Ja, ja.
Also, ja, mir ist klar, dass das nicht der Fall ist. Ja. Aber ja, bitte, ich bin gespannt, was die dazu sagen.
Ja. Ja, alleine den mal den Unterschied in dieser Begrifflichkeit klar zu machen, wäre wahrscheinlich schon ziemlich hilfreich.
Mhm.
Ja, ich frage mich trotzdem noch, wenn wir jetzt die großen Orchester angucken in Deutschland und sehen eben, da sind sehr wenig schwarze Menschen. Es ist vielleicht international, aber sehr weiß. Wo sind die People of Color, die Schwarzen? Sind die schon, also, weil es gibt sie in Deutschland, es gibt sie in der breiten Gesellschaft, auf jeden Fall, überall. Und wieso kommen sie nicht in die Profi-Orchester? Liegt das schon an der Hochschule oder beim Vorspiel für die Orchester? Oder ist es schon viel früher in der musikalischen Karriere sozusagen?
Sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich werde jetzt einfach mal, das sind ja nur Theorien, was schwarze Menschen angeht. In der Musikhochschulen werden schwarzen Menschen nicht, also oft nicht gerade dazu ermutigt, in den klassischen Bereich Karriere zu machen. Also wenn ich jetzt, ich war in der Hans Eisler, ich habe zum Glück gute Erfahrungen gehabt, ich habe da auch so ganz tolle internationale Menschen kennengelernt, aber ich habe auch mit SängerInnen, mit Studierenden der Opernregie, der Dramaturgie da geredet, die einfach keine schöne Erfahrung machen. In dem Sinne, also eine Bekannte, die auch Operngesang studiert hat, schwarze Frau, meinte, also, es gibt eine Lehrerin, die immer wieder sagte, ja, hier ist die Jazzabteilung, nee, ich studiere hier. So als, ja, fand das einfach ganz witzig, immer als sie gesehen hat, zu sagen, hier ist die Jazzabteilung, hier ist die Jazzabteilung. Ja, ich studiere ja Operngesang, lass mich doch in Ruhe. Solche Sachen, das passiert. Und wir reden jetzt nicht von 1780, das ist jetzt hier nach 2000. Das sind Sachen, die in Berlin passieren, immer noch. Also es passiert durchaus, dass Lehrer, ich habe so viele Anekdoten, auch in München oder auch in Münster, einfach von LehrerInnen, akkreditierte LehrerInnen an Musikhochschulen, die ja ihre SchülerInnen nicht gerade diskriminierungsfrei behandeln. Das wäre zum Beispiel ein Faktor. Wenn wir dann halt diesen Faktor haben, es geht auch in den Musikschulen, geht schon mal los mit dem Netzwerk. Das geht allen Studierenden so, wenn sie einen Professor, also wenn wir einen Professor, Professorin haben, die uns fördert mit Netzwerk, dann sind ganz andere Türen geöffnet. Das ist halt wie überall. Diese Professor, ProfessorInnen dann empfehlen auch sozusagen ihre Lieblings an Orchestern weiter. Und am Orchester, also da wäre auch Interviews mit, keine Ahnung, Philharmoniker zum Beispiel, Berliner, Münchner oder was weiß ich, sehr interessant, weil die diese Aufnahmeprüfungen, auch wenn sie offiziell, also ersten, zweite, glaube ich, mit Vorhang, und dritte halt nicht, es ist natürlich nicht anonym. Das ist nicht anonym. Also die Studierenden, die zum Beispiel in der Akademie sind oder die nicht an der Akademie sind, aber trotzdem Unterricht bei irgendeinem Professor, die im Jury sitzt, die Menschen erkennen natürlich ihre SchülerInnen, ob mit oder ohne Vorhang. Das ist absolut total egal. Die erkennen, okay, der kenne ich oder der kenne ich nicht. Und so, es gibt auch viele Tipps, um so zu wissen, okay, jetzt ist es meins, das ist meins nicht. Also diese Anonymität ist einfach nicht gewährleistet. Das ist eine...
Also es ist so pseudoneutral.
Das ist pseudoneutral, das ist so pro forma. Mhm. Aber eigentlich jeder Musiker weiß, das stimmt nicht. Mhm. Und das ist auch sehr, sehr schwer, OrchestermusikerInnen zu finden, die tatsächlich über ihre Aufnahmeprüfung reden. Das ist total tabu. Mhm. Ich bin da sehr frei, weil ich halt nicht in einem dieser krassen Orchester spiele. Deswegen kann ich ganz frei darüber reden, mir passiert nichts. Aber ich...
Leute, die noch auf eine Stelle warten, die noch suchen, die...
Du wirst auch Menschen, die schon im Orchester sind, du wirst keinen Menschen finden. Also gerade über dieses Thema.
Ja.
Wollen wir wetten? Ich möchte gern mit dir wetten.
Ja, ja.
Ich rede mit einem Orchestermusiker genau über den, wie war es genau mit dem Aufnahmeprüfung.
Mit dem Vorspiel.
Hast du davor mit deinem Professor oder bei wem hast du Unterricht gehabt? Wie ist es abgelaufen? Und so, dass du wirst merken,
Und es gibt auch viele so ungeschriebene Gesetze wahrscheinlich, die man einfach wissen muss. Und,
auf jeden Fall. Ja, werde ich auch jetzt nicht weiterleiten. Aber wie gesagt, ich bin nicht im Orchester. Also mir passiert nichts.
Ja.
Aber es ist Orchesteraufnahmen neutral abläuft, ist einfach nicht der Fall.
Ja.
Genau.
Und das ist so traurig, weil es hat so viel dann nur mit Macht zu tun und überhaupt nicht mit Musik. Also.
Ja.
Es hat nichts damit zu tun, wer der beste oder interessanteste Musiker ist oder so.
Es gibt halt eine krasse Konkurrenz. Ne? Da sind halt so Selektionsprozesse, die tatsächlich nicht immer mit Musik und Qualität zu tun haben, sondern mit Netzwerk, mit genau wer kennt wem. Es ist extrem wichtig.
Hm.
Also mehr als die Qualität eines Person. Ja.
Und ich weiß nicht, ob du daran jetzt auch einen Einblick hast, aber so was schon die frühe musikalische Förderung angeht, würdest du sagen, da erfolgt auch schon ein Ausschluss, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin noch nicht so... Also meinst du, was Orchester angeht oder Projekte?
Naja, um Profimusikerin zu werden, muss man ja auch einfach sehr früh anfangen. Da muss ja schon in der Kindheit jemand dahinter sein, der eigentlich auch ein bisschen
fördert
und pusht für den Unterricht. Das ist einfach...
Ja, das stimmt. Also was ganz gut ist, auch wenn du jetzt nicht Karriere als solistische Person machst, das ist so von Anfang an so Wettbewerbe und so Preise zu gewinnen. Schon mal als Kind, das tut sich auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja.
Und dann tatsächlich, also MentorInnen sind extrem wichtig.
Ja.
Also ohne Mentor kannst du einfach nicht. Also du brauchst einfach eine oder zwei Personen, die dich dadurch durchbringen.
Mhm.
Ich würde sagen, ich würde tatsächlich behaupten, ohne, das ist schwierig.
Mhm.
Ist das, was du meinst mit der Firma?
Ja. Genau, weil das sind ja dann so die verschiedenen Punkte, wo man quasi eingreifen müsste, um das gerechter zu machen und um da mehr Türen zu öffnen.
Du, es gibt, es ist jetzt nicht in Deutschland, aber immer noch im pseudo-europäischen Kontext, also England, Einführungszeichen, die Kenny Mason, also die Mutter von den Kenny Mason hat ein Buch geschrieben, was ich gerade fertig gelesen habe. Gerade dieses Prozess beschreibt sie. Wie was gefördert wird. Das ist keine Musikerfamilie, also die sind alle, die kannten ein bisschen was von Musik und so, aber gerade das beschreibt sie. Es gab erstmal die Finanzen. Und sie hat beschrieben, Instrumenten sind super teuer.
Ja.
Wie machen wir das?
Mhm.
Und sie erzählt, wie sie immer so Förderer gefunden hat, die Kinder entweder so ein Instrument spendiert haben oder dann gesagt, okay, ich gebe dir einfach mal freier Unterricht und so.
Mhm.
Das ist ein Riesenglück.
Ja.
Es kann auch passieren, aber es ist nicht die Mehrheit. Also Menschen, die Qualität haben, die Wille haben, die Musik lieben, die sehr gerne einfach üben, die gibt es sehr viele.
Mhm.
Aber auch das Instrument auch da zu haben und dann auch noch Menschen, die dich auch durchfördern und gratis Musikunterricht geben.
Ja.
Es müssen sehr viele Bedingungen da sein. Wenn schon mal die Finanzen nicht da sind, also wenn du nicht aus einer Musikerfamilie kommst, ich komme auch nicht aus einer Musikerfamilie, das musst du ja auch so durch und durch und so.
Mhm.
Ja, also Finanz ist auf jeden Fall Hürde Nummer eins. Dann Hürde Nummer zwei, Hochschule, LehrerInnen, Machtspielchen. Ja. Und Hürde Nummer drei, würde ich sagen, Aufnahmeprüfung, Netzwerk.
Ja.
Wenn ich da zusammenfasse. Mhm.
Ja.
Aber es ist nicht unmöglich. Jetzt, wo ich die ganze...
Ja.
Ich möchte trotzdem so Hoffnung geben. Es ist nicht unmöglich. Das ist möglich durch tatsächlich so MentorInnen. Es gibt auch MentorInnen-Programm. Es ist möglich durch, ja, wenn tolle Menschen den Weg von Kinder oder von Familie kreuzen und sagen, ja, ich will unbedingt dich fördern, dann passiert auch. Oder Wettbewerb gewinnen. Also es gibt Möglichkeiten.
Ja.
Ich möchte nicht sagen, dass es alles zu ist. Ich versuche ja, Hoffnung.
Ja. Ja, apropos Hoffnung, was sind denn deine Wünsche für die Zukunft, für euer Ensemble? Ihr habt ja auch einen Chor, über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, aber das ist tatsächlich zwei sehr verschiedene Projekte.
Ja.
Also so sehr, das ist klassische Musik und wirklich POC-Komponistinnen, die nicht im Kanon gespielt werden, zu spielen. Das ist tatsächlich ein Projekt. Also ich habe diese zwei Projekte, aber wir haben zwar zusammen gespielt, aber der Chor zum Beispiel ist aus einem ganz anderen Kontext entstanden.
Mhm.
Der ist aus dem Exkurs.
Mhm.
Er ist auf einem Kontext entstanden, wo ich wurde eigentlich angefragt. Also ich habe nicht dafür gebeten. Ich bin so 2013 haben so Freundinnen von mir so waren in einem Chor und dieser Chor hat sich aufgelöst und die wussten, ah, du hast doch Chorerfahrung. So, ja, ja. Und so, und das waren Menschen, die Gospel gesungen haben. Und ich, ey, Leute, ich komme aus dem lyrischen Bereich gerne, aber nicht Gospel, weil das kann ich nicht. So, okay, wir machen irgendwie in die Mitte mal Pop.
Mhm.
So ist das überhaupt entstanden. Und dann gab es einen ganz konkreten Anlass, dass viele Menschen Noten nicht gelesen haben.
Mhm.
Also dann musste ich auch so Musikvermittlung überlegen, okay, wie können wir diese Lieder lernen, ohne halt mit Noten zu arbeiten.
Mhm.
Und da ist ein ganz pädagogisches Konzept daraus entstanden.
Ja.
Aber erst 2015 sind, ich habe keine Ahnung, was passiert, da sind auf jeden Fall ganz viele Leute gekommen, wo am Anfang waren so zwei, drei, maximal sechs Leute.
Aha.
Jetzt sind wir 40. Keine Ahnung, was da passiert ist.
Wow.
Es hat sich irgendwie so durchgesprochen. Wir proben hier im Garten, solange es warm ist. Und ja, da spielen, da singen wir auch POC-Sänger, KomponistInnen. Und es ist vor allem so Musik von Kindheit, so Hip-Hop oder Pop der 90er, ja, Sachen, die ich selbst nicht kenne.
Mhm.
Und dann mache ich die Arrangements vierstimmig für die Menschen.
Mhm.
Genau. Das ist wirklich ein anderes Projekt.
Ja, vor allem wahrscheinlich Laien und euer String Orchestra sind
Profi.
Ja. Mhm. Okay. Ja, dann vielleicht bleiben wir beim String Orchestra. Was sind da deine Wünsche und Pläne?
Oh, Wünsche. Ich wünsche, dass es wächst, dass wir mal Finanzierung bekommen. Das wäre ganz toll. Wir haben nämlich seit 4 Jahren überhaupt gar keine Finanzierung.
Mhm.
Das ist alles, was wir machen, sind Konzerte, Spende und ganz viele Liebe. Das ist so, wie wir so gerade funktionieren. Wünsche. Ja, ich wünsche, dass es wächst. Und dass die MusikerInnen, sowohl die Menschen, die spielen, als auch die KomponistInnen, einfach mal so gehört werden. Das fände ich schön. Und so. Und sonst, ja, ich wünsche mir, dass meine Enkelkinder so nicht mehr über Rassismus in der klassischen Musik sprechen müssen. Das wäre ganz toll. Dass die einfach von KomponistInnen reden und nicht so von schwarzen KomponistInnen oder weißen KomponistInnen. Die sagen, ja, okay, da war doch dieser Saint-Jean, das ist ein Klassiker, Franzose und so. Dass man nicht mehr so Bindestrich KomponistInnen beschreiben soll, sondern einfach Komponisten als Teil der Nationalroman oder so.
Hm.
Wow.
Das ist ein schöner Wunsch. Ich danke dir ganz herzlich. Ah, eine Sache habe ich fast vergessen. Hast du noch Tipps? Du hast ja jetzt schon zwei Bücher mehrmals angebracht. Die könnten wir verlinken.
Okay.
Und hast du sonst noch einen Tipp? Vielleicht auch irgendwie eine Playlist oder noch was anderes, was du Leuten empfehlen möchtest, die jetzt...
Henschel.
Okay.
List alles, was Henschel schreibt.
Okay.
Es ist der wirklich der kritischste Musikwissenschaftler, den ich gerade kenne, Köln. Ansonsten, ja, alles von dem Kenny Mason. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Chikwu Kenny Mason hat den BBC Prize 2016 gewonnen und seitdem legt den ganzen Fokus auf die ganze Familie. Isata Kenny Mason ist eine krasse, gute Klavierspielerin, hat gerade ein ganzes Album über Clara Schumann herausgebracht. Im deutschsprachigen Raum im englischsprachigen Raum. Ayanna Witter Jensen, kenne ich auf jeden Fall sehr empfehlen, Cellistin. Und kombiniert das auch mit verschiedenen Einflüssen. Sie hat gerade eine Uraufführung in Köln auch noch gehabt, ihr Streichquartett. Ganz tolle, also ich keine Ahnung, Mitte 30 nicht mal, ganz junge Komponistin. Und in Frankreich ist gerade das Orchester Divertimento, das auch viele Kooperationen mit Algerien macht. Und die Geigerin Anne-Estelle Meduse, das ist jetzt die... Ich kann das alles verlinken. Ich schicke dir das.
Okay, wunderbar. Danke. Ich bin sehr gespannt darauf, mich da auch durchzuklicken, durchzuhören. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Offenheit.
Danke sehr.